Bei mir sitzt die Aktivistin. Ich hoffe, ich habe die Pronomen richtig. Barbie Breakout. Entschuldigung, das ist ein bisschen schwierig für mich mit den Pronomen Sie. Sag mal, ist das schlimm, wenn du so Interviews...
so auf die Fresse, Dömer.
Ist das so? Ich denke da manchmal drüber nach, weil Leute ja gerne... Also wir haben auch mal in der Folge darüber gesprochen. Ja, es gibt irgendwann, dass man so... Ach Mensch, okay, ist mir jetzt gerade ein bisschen doll. Oder dass man das selbst... Man sieht es ja. Man gibt sich aber die Mühe. Aber Leute, die sagen, also es ist auch schwierig. Es ist auch schwer.
Ihr macht es einem auch schwer.
Und ich werde ja immer wütend, wenn jemand sagt, ja, den Podcast, den du mit Barbie hast, der ist wirklich ein sehr sympathischer junger Mann. Und da drehe ich durch. Da bin ich kurz am Wickel. Da ziehe ich am Zappen. Da kriegst du so eine Krawatte mit bei. Wie war das für dich, als so mit Drag Race kam doch bestimmt auch so eine Promophase mit einher? Oder wo du vielleicht doch auch mal bei so ein paar nicht queeren Formaten mit dabei warst, oder?
Wenig, also ja, gab's, aber dann meistens hatten wir dann Glück, dass wir dann den schwulen Redakteur hatten, von diesem Blatt zum Beispiel, der dann gesagt hat, ich habe mir das Interview natürlich unter Nagel gerissen, weil ich möchte mit euch reden.
Ja.
Das gab's natürlich. Ich habe es selten, Gott sei Dank, dass ich so an so die ganz doofen Hansis gerate. Das passiert manchmal, wenn ich so Rundfunkanfragen habe, so von irgendeinem Dritten, irgendwie ländlich oder so. Da ist dann halt so der... Du hast ein Vorgespräch mit denen, da ist der total cool und man duzt sich und ne, du hast das Gefühl, du redest mit jemandem, der Bescheid weiß und dann im On ist er dann, also wird sich gesiezt und dann kommt halt auch, das sagen die dann vorher oft, dann sagen sie, wundern Sie sich nicht, ich muss gleich komische Fragen stellen, weil man muss ja immer mitdenken, wer zu Hause am Empfänger sitzt, wer das alles hört, für die muss ich ja dann diese Fragen stellen, weil die fragen die sich. Das macht ihnen ja nichts aus, dann musst du immer sagen, nee, ist fein und dann stellen die dir halt im On auch so schräge Fragen und dann musst du immer so, ich erkläre es jetzt gerne nochmal für die Leute, die gerade erst zugeschaltet haben, mein Name ist Barbie Breakout. Nervt, aber gehört so ein bisschen dazu. Und so richtig schlimm habe ich es ehrlich gesagt selten. Wüsste ich auch nicht, wie ich mit umgehen soll, weil, also wenn mich noch irgendjemand Paradiesvogel nennt oder schrill, kriegt er halt echt auf die Fresse. Also, you better not.
Ja, das ist so wie, keine Ahnung, so bei Freunden von mir mache ich das gerne, ich sage, sie ist eine Powerfrau. Sie ist ein Vollweiber. Sie ist ein Girlboss. Und das so zu machen, und das sage ich dann natürlich auch ironisch, aber ich verstehe natürlich trotzdem, wenn Leute jetzt auch
ganz
entsetzt sagen, ja, woher soll man es wissen? Woher sollen die Leute, aber das ist schon alleine mit, beim Radio war das schon immer so ein, als ich da selten, guck mal, deine Frage zu meiner machen. hier bin ich.
Aber auch das ist mir nicht neu. Ich war schon sehr oft im Podcast zu Gast, wo mir Fragen gestellt wurden, damit die Leute dann selber darauf antworten können, über sich reden können.
Nein.
Nein, das machen wir
aber
nicht.
Aber das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte
nein,
nur sagen, dieses, ich kenne natürlich genau dieses, wenn RedakteurInnen oder wenn halt Leute beim Radio sagen, der Hörer versteht das nicht. Da muss man nochmal genau sagen. Der versteht, lass die Person das so, anstatt einfach so zu sagen, weil ich mich das manchmal so frage bei so Interviews, wo ich denke, oh, das könnte so lustig sein. Aber ihr haltet euch gerade damit auf, zu erklären, ja, mit so Sachen, die man auch einfach hinnehmen kann, die man gar nicht hinterfragen muss. So, wo jemand sagt, ach so, oder wo man im Zweifel, lass doch ein bisschen bei dem anderen Menschen.
Ja, ich wundere mich manchmal. Also ich hatte neulich ein Interview mit einer Person, die ich auch mag, eine queere Person. Und da haben wir unter anderem über Lana Kaiser gesprochen. Und die Person hat Lana Kaiser mit männlichen Pronomen als Daniel Kübelberg besprochen. Und dann aber später als dieser AfD-Pisser, der da irgendwie sich als Transfrau quasi geoutet hat, um dem Knast irgendwie zu entgehen, um das Selbstbestimmungsgesetz irgendwie ad absurdum zu führen, der wurde dann korrekt gegendert sondern eben mit weiblichen Pronomen besprochen. Ich muss das machen, wo ich auch dachte, okay, das finde ich jetzt irgendwie schräg. Also die Person, die es eigentlich verdient hätte, die gendern wir nicht, weil ganz Deutschland so dran gewöhnt ist. Das ist der Daniel.
Damals noch bekannt als, das können wir jetzt niemandem zumuten mit dem Namen Lana Kaiser.
Genau, dann weiß ja keiner, von wem wir reden. Und dann aber diesen Pisser da irgendwie mit weiblichen Pronomen zu besprechen, wo ich auch dachte, Girl, also das ist es irgendwie auch nicht für mich.
Ja.
I don't know.
Dann aber Angst haben, etwas falsch zu machen.
Naja, also ich kann ja schon verstehen, dass die Leute Angst haben, was falsch zu machen. Ich meine, das ist ja auch was du sicherlich kennst, dass alle, die wir uns.
Naja, ich kriege auch eine Krawatte, genau. Ich habe ja eben gerade gesagt, ich ziehe ja auch am Zappen, wenn jemand.
Nee, aber ich meine auch so für dich, ne? Also wir sind das ja alle gewohnt, dass wenn wir uns äußern in der Öffentlichkeit, wenn wir sprechen oder schreiben oder was auch immer uns irgendwie sonst positionieren und äußern, dass man halt immer auch mit einer halben Gehirnzelle mitdenken muss, okay, wie kann das jetzt gerade verstanden werden? Wie muss ich das formulieren, damit mir möglichst wenig Stricke daraus gedreht werden oder nur ganz
gesagt,
dünne?
Ich liebe Schöneberg, will ich nochmal sagen. Das war ein Full-Circle-Moment. Ich liebe das, bin da
gerne.
Love
the gays.
Love them.
Love pink.
Ja. So what?
ja. Das, wo waren wir?
Genau, dass Leute dann, also genau.
Genau, dass man mit einer halben Gehirnzelle immer den mitdenken muss, was kann mir theoretisch für einen Strick draus gedreht werden, wie vermeide ich das?
Ist jetzt auch vermessen, ehrlich gesagt, genau. Es ist ein bisschen sich gerade rüberstellen, weil wir hatten doch auch die eine Folge, wo ich davon erzählt habe, wie das ja auch ist mit meiner Tante Christiane zum Beispiel, wenn ich mit der darüber spreche und ich mir das ja so wünschen würde und dann eben ja auch gar nicht die Bereitschaft unbedingt immer da ist und es natürlich was ist, was vielleicht von oben herab ist oder wo man gerade merkt, da ist die Bubble anders. Oder wenn ich sage, es gibt größere Fische, Fischersfritze zu frittieren, als die, wenn man sich innerhalb aufhält und sagt, aber sie hat doch damals mal gesagt, wie kannst du jetzt mit ihr zusammen einen Podcast machen? Damals übrigens noch er.
What did I do? Nein, das habe ich schon wieder gesagt.
Das war fiktiv gedacht. Das war komisch, dass du dich angegriffen fühlst. Was war denn los damals?
Because I've been there. Ich hatte das schon mal, dass Leute, mit denen ich gearbeitet habe, danach mir gesagt haben, also ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Mich haben ja alle vor dir gewarnt, wo ich auch dachte.
Wirklich?
Thank you for telling me.
Aber das ist ja nun,
in der Vergangenheit.
Dein alter Ego.
Ja.
Nein, das finde ich ja auch alles fein und nur richtig. Mensch.
Aber nein, also ne, ich kann das wohl verstehen, dass ich auch confusing bin für Leute. Ich will das ja gar nicht, so hinstellen, als wären die Leute total gaga, wenn die mich angucken und erstmal nicht wissen, wie sie mich ansprechen sollen. Oder ne, erstmal dann irgendwie zögern, wenn die gar nicht in meiner Bubble unterwegs
sind.
Nein,
das ist ja auch genau richtig. Das ist ja auch,
also gerade wenn
ich merke ja auch selbst, gerade wo ich jetzt gerade war, siehst du, da kommt jetzt auch wieder People Pleaser, das sagt, entschuldige, nein, also Entschuldigung, auch bei anderen Leuten, die sagen, ja, ich höre jetzt ja auch ein bisschen, ich verstehe jetzt ja auch langsam ein bisschen, aber es ist halt.
I'm an Enigma. Nein, honestly. Also gerade wenn ich kein Make-up im Gesicht habe und jetzt irgendwie, ne, Leute begegnen mir und dann werde ich vorgestellt als Barbie und mit weiblichen Pronomen angesprochen. Und das merke ich auch. Ich will auch gar nicht die Person sein, die sich dann hinstellt und irgendwie, ne, alten
wie
Leuten.
Wie konnte sie nur, sie hat eben gerade eher zu mir gesagt.
Alten Leuten über den Mund fährt und sagt, bitte weibliche Pronomen. So, ne, weil, also ich bin keine Transperson, ich bin keine Transfrau. Es fühlt sich für mich schöner an, wenn mich Menschen mit weiblichen Pronomen ansprechen, weil ich einfach auch ein Problem mit Männlichkeit habe, glaube ich, und mit männlichen Pronomen, weil ich nicht als Mann gelesen werden will, so. Aber ich will ja auch nicht als Frau gelesen werden. Insofern kann ich total verstehen, wenn Leute mir gegenüberstehen und denken, der Typ hat eine Glatze, der ist 1,86 groß, der ist ein bisschen gewuchtig, der hat einen Bart im Gesicht, der hat diese Stimme. Also, ich sehe da keine Sie. So.
Hat keine pinken Haare, das ist ein Mann.
Und das ist kein Pick-Me-Ding, weißt du? Das ist kein, ich will es allen nur möglichst einfach machen und ich will nicht anecken. Also ein bisschen ist es das auch. Aber es ist kein, ich finde meine eigene Community schräg oder so. Das ist es ja gar nicht. Ich freue mich für alle, die das für sich durchsetzen können und die da auch Sachen für sich erkämpfen können und so und möchten. Ist halt nur nicht mein Weg. So. Aber stehe ich drauf, wenn Typen mich als er ansprechen? No. Nein.
Ja.
Nein. Wie geht dir das so? Du findest es super.
Wenn ich als er angesprochen werde. Ja, total. Wie gesagt, ich hasse das ja, wenn immer wenn jetzt jemand sagen würde, die Dömerin ist da oder so, dann würde ich sagen, oh.
Ach so, das auch nicht. Ich dachte, das ist nur Simone, was wir nicht sagen dürfen.
Nee, irgendwie das nicht. Also ich mache mich ja selbst gerne mal zur Radfahrerin.
Ja, eben.
Zur Köchin. Ich glaube, das immer so selbst
ermächtigt. Spielerfrau?
Ja, Spielerfrau auch unbedingt, was ja wirklich gar nicht. Also Fußball habe ich ja abgelegt, aber dann die restlichen Sportarten ja absolut gar nicht. Da bin ich ja dann auch, ich bin ja auch ein laufendes Klischee dann vielleicht. Aber nein.
Ich wusste das aber nicht, dass man dich nicht, also ich wusste, dass man nicht Simone sagen soll.
Ja, aber ich glaube so, ach Dümerin und so, ach das ist, ich glaube, das ist dann alles okay, aber das ist dann, glaube ich, vielleicht dann tatsächlich das, da wirkt vielleicht noch die letzte Woche ein bisschen nach bei mir, so, dass ich auch noch so ein bisschen überlege, womit hadere ich.
Ja.
Und das ist dann vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen das Männlichkeitsbild oder das Nicht-Männlichkeitsbild, was dann innerhalb von gewissen Orten in der Community irgendwo herrscht, wo, und das war halt so, als ich in Berlin angekommen bin, war ich eben auch in der Ecke, wo es immer, die Gärtnerin ist da, jetzt kommt die Alte, die mit ihren, eigentlich genau das, was du, als du das als Klischee einmal aufgemacht hast und gesagt, na, da wollen die Vorhänge alle mal durchgelüftet werden. Also weißt du, solche Sachen, wo ich einfach so war, nee, irgendwie das ist nicht mein Umgang. Obwohl ich manchmal dann, wenn ich mit dir bin, oder es ist ja schon alleine, wenn eben geschält wird, dass, naja, wie gesagt, ihr seid leider nie mit dabei.
Rituale,
aber. So, es macht ja einfach Spaß, da ja eben auch so, hallo, ja. Also das heißt, ich bin ja schon, ich finde mich da noch, vielleicht.
Du, also.
Da will ich mich gerade nicht
festlegen. Ich erinnere mich, immer wenn du sagst, als ich frisch nach Berlin gekommen bin, war das weird für mich, muss ich an mich in dieser Zeit denken. Und das war auf jeden Fall so. Ich fand das total schräg, dass die sich alle mit Frauennamen angesprochen haben. Alle hier in meiner Berliner Bubble, die ich dann gerade so am Entdecken und Aufbauen war. Ne? Alle bei den Schwestern und so, dass die alle Tuntennamen hatten, dass sie sich mit weiblichen Pronomen angesprochen haben. Das hat sich am Anfang falsch für mich angefühlt. Und ich hatte da einen richtigen, also fast einen Ekel dagegen, weil ich dachte, das macht man nicht, das ist bäh. Und es hat Jahre gedauert, bis ich dahinter geguckt habe und gesehen habe, ach so, talk about internalisierte Homophobie, das war genau das. Ne? Mhm. Das, mir ist beigebracht worden, dass ich das scheiße zu finden habe und deswegen habe ich das
erstmal so bewertet. Ja, weil ich damit beschimpft worden bin, ja, vielleicht auch ein bisschen.
Nee, also aber auch, weil ich irgendwie gelernt habe, dass Männer, die sich weibisch in Anführungsstrichen verhalten, dass die halt eklig sind, dass die schlimm sind, dass das verachtenswürdig ist, das macht man nicht. Du kannst ja schwul sein, aber nicht so. Mhm. Ne? Das war so die unterste Kaste quasi, waren die Tunden.
Ja.
In der Hierarchie der Homosexuellen damals. In der Art und Weise, wie ich erzogen worden bin, das, was ich so um mich rum erlebt habe. Also du konntest schwul sein, solange du irgendwie nicht eine Supertucke warst. Und das war so, obwohl die halt natürlich überall waren, waren das die, die das ausgelebt haben, die das gezeigt haben, die sich gegenseitig sie genannt haben. Das war dann so, das waren so ein bisschen die Ausgestoßenen, die Untouchables. Und das war für mich schon ein Schritt, dann auch zu sagen, okay, und ich gehöre jetzt genau zu denen und ich will auch genauso sein und ich will das auch annehmen. Und dann zu merken, sobald ich diesen Schritt gemacht hatte, war das eine Community für sich, eine eigene. Und da habe ich mich plötzlich zum ersten Mal zu Hause gefühlt. Da dachte ich, ach so. Also dieses ganze Abstoßen und Ekel empfinden und ich darf nicht so sein, ich will so nicht sein, hat mich eigentlich davon abgehalten, irgendwie früher da ein bisschen eine Familie zu finden und eine Community, wo ich mich
Ja, immer das, was man an anderen nicht mag.
Da sind wir wieder mal gesagt.
Aber vielleicht ist das auch etwas, ja, weil ich gerade kurz überlege, aber das waren damals, das waren keine Tunden. Also nicht die, die sich als klassisch als Tunden, glaube ich, identifiziert hätten, sondern das war eher, ja, da sind wir wieder bei anderen Klischees dann vielleicht einfach so, nein. Aber das ist, ja, du hast total recht. Also, okay, ich bin die Dömerin dann jetzt. Für dich, für euch nicht, für dich.
Du bist Frau Dömer für mich. Ich bin Frau Dömer. Eigentlich bist du Frau Dömer.
Jo, das hört sich aber sehr streng an.
Naja, hi.
Bin ich?
Have we met?
Frau Dömer.
Frau Dömer kommt auch.
Ach, Frau Dömer kommt auch. Das ist eigentlich, aber das finde ich dann schon wieder ganz lustig.
Ist es ja auch.
Ja, okay, doch, das
da kommt die Frau Dömer.
Mhm. Aber da muss ich vielleicht tatsächlich einmal ganz kurz ablegen, weil ich natürlich auch mit der Zeit und den Leuten ja auch ganz viel verbinde, von dem eben nicht dazugehören, was ich ja auch schon einmal hatte. Ich glaube, das ist es dann einfach wieder. Schau, wieder Geld von der Therapeutin gespart. Das kann hier in unsere kleine Kaffeekasse mit rein. Ja. Wie gut ist das denn?
Während ich meine Ohrringe schwinge.
Mhm.
Hört man das? Ich glaube, ja.
Ja, du bist das Windspiel. Genau. Heute einmal ein bisschen. Oh. Ja, also an dieser Stelle sei immer gesagt, ihr könnt uns gerne folgen bei Instagram, bei TikTok, überall. Da gibt es immer kleine Videosnippets. Und ihr müsst euch aber auch daran gewöhnen, dass sich ab nächster Woche vielleicht ein bisschen was verändert. Denn Barbie, du wirst anders aussehen. Endlich können wir darüber sprechen. Ja. Endlich können wir darüber sprechen. Denn vielleicht haben wir das eine oder andere Tagesaktuelle jetzt gerade nicht so aufgegriffen in den letzten Folgen. Nee. Das liegt daran, dass wir ein bisschen vorproduziert haben, weil Barbie brauchte Zeit zum Heilen.
Yes.
Und zwar nicht auf eine seelische Art und Weise, sondern auf eine
körperliche. Ich werde chirurgisch, das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt hier, oder?
Na, du hast das immer angeschnitten und ich habe dann gesagt, machen wir später, lass später machen. Halt,
heb dir das auf.
Heb dir das auf, wir haben noch eine Folge mehr, die wir noch irgendwie aufnehmen. Psst, jetzt sei still.
Frei nach der Prämisse Do It for the Plot habe ich mir überlegt, ich lasse mir über die Fresse verbasteln. Nein, ich habe ja einen anderen Podcast, ich habe mehrere, aber einen mit Christian Rössing zusammen, einem plastischen Chirurgen hier in Berlin, der nennt sich Unter Messer. Und ich bin große Freundin von jeglicher Art von chirurgischen Eingriffen bei anderen eigentlich. Mhm. Also ne, ich bin sehr damit groß geworden, dass ich Leute sehr idolisiert habe, die, also Amanda Lepore, Pete Burns, wie sie alle heißen, Jocelyn Wildenstein.
Nuschel die Namen noch schneller weg, ja.
Amanda Lepore, Pete Burns und Jocelyn Wildenstein, die eben extreme Plastic Surgery immer gehabt haben, oder auch Lan, eine Künstlerin, die das, die eben Kunst auch mit ihrem Gesicht macht. Das hat mich immer sehr fasziniert, das fand ich immer toll bei anderen. Und dann gab es irgendwann diese Schwelle, wo dann wo das ja auch mal im Raum stand, dass ich mit, also leisten konnte ich es mir nie, jetzt wirklich große Eingriffe zu machen, aber so kleine Sachen gingen ja immer. Und dann habe ich natürlich auch irgendwann Leute kennengelernt, die gesagt haben, ach, das mache ich dir mal so. Mhm. Und das waren aber halt immer, bis auf die Titulatur, waren das ja immer nur minimalinvasive Sachen, also irgendwelche Injektionen oder irgendwelche Geräte oder so. Und jetzt haben aber Christian und ich haben da länger drüber gesprochen, weil wir eigentlich wollten wir meinen Hals machen, weil der halt jetzt auch nach der Gewichtsabnahme noch mehr als vorher schon, aber ne, da hängt halt ganz schön viel Haut und das stört mich auch. Und dann hätten wir aber einen kompletten Deep Plane Facelift, also einen Lower Facelift machen müssen, um den Hals mitzustraffen, damit man da genug Zugkraft draufkriegt. Und das ist zu früh. Ne? Machen wir uns nichts vor. Mein Gesicht ist zwar keine 12 mehr, aber um da jetzt einen richtigen Facelift dran zu ballern,
warten wir noch 15 Jahre.
Warten wir noch ein bisschen, genau. Und dann war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, kein Facelift. Oh.
War richtig bei Facelift, da wird man dann auch so richtig so eingerollt? Oder ist das danach so hier mit so Mullverband quasi halbes Gesicht?
Also es kommt darauf an, wo geschnitten wird. Ne? Mhm. Also in meinem Fall wäre es ja quasi von hinterm Ohr lang, ein bisschen vorm Ohr und dann hier so ein bisschen runter. Das wäre jetzt undramatisch gewesen, vergleichsweise.
Schade. Ich hatte nur for the look.
Naja, bei mir wird es jetzt ein bisschen spannender. Also ich kriege jetzt, wir haben uns dann darauf geeinigt, wir machen einen kleinen Browlift, aber nicht den klassischen, sondern ich kriege hier oben am Kopf, jeweils auf einer Seite, oben in den Haaren quasi ein kleines Löchlein und dann gehen wir da rein, lösen den Muskel von, also Christian macht das nicht, ich liege da. Hi.
Ich schlafe
lösen den Muskel
vom, voll Narkose währenddessen?
Sowas ähnliches, glaube ich. Ich glaube nicht komplett voll Narkose, aber ich bin auf jeden Fall so sediert, dass ich nicht viel machen kann. Und dann wird der Muskel vom Knochen gelöst quasi und ein bisschen nach oben gezogen. Ich glaube, so einen halben Zentimeter oder so. Ich will natürlich so viel wie möglich, weil I wanna be a judgy bitch. Ich möchte so die Augenbrauen eigentlich so im Haaransatz haben. Let's hope for me that doesn't happen. Man muss ja als Chirurg, muss man ganz oft die PatientInnen vor ihren eigenen Wünschen schützen. Also ist es auch bei mir. Und das, was aber das Wichtigste ist eigentlich, ich glaube, der Browlift wird ein kleines Ding, dass mir mein komplettes Unterauge, ich habe ja diese Tränensäcke, die du hier sehen kannst. Und ich habe da sehr viel Haut.
Ja.
Und das nervt mich halt seit Jahren und ich bin da immer sehr frustriert mit und ne, auch als Person, die Make-up trägt, nervt mich das wahnsinnig, dass sobald ich dann Concealer und ein bisschen Puder drauf habe, sehe ich aus wie Methusalem, dann faltet sich das noch mehr zusammen und ich habe über die zig Folgen, die wir hier schon gemacht haben und alle anderen Projekte, die ich mache, die ich selber editiere, ich editiere ja alle meine Content-Geschichten selbst.
Macherin, Girlboss.
Ja. Ich muss halt immer dieses faltige Gesicht angucken, also dieses faltige Unterauge angucken, das macht mich einfach wahnsinnig und ich lege da gerne auch mal einen Filter oder drei drauf. Dann sehe ich halt relativ glatt aus, aber dann denke ich mir, eigentlich will ich auch nicht so durchs Leben gehen, dass die Leute mich dann sehen und sich denken, huch, was ist mit der passiert?
Ah, die hat Facetune.
Online sah die anders aus. Ja, das war mir natürlich auch nicht. Insofern ja, das wird gemacht und dann bin ich glaube, also er hat gesagt, 3 Wochen soll ich mir Zeit nehmen, um zu healen, um auch keine Leute sehen zu müssen, keine Kamera im Gesicht zu haben. Genau. Und das ist genau die Zeit, die wir jetzt quasi vorproduziert haben.
Genau.
Und in der nächsten Folge seht ihr dann, wenn ihr uns auf Insta folgt, seht ihr dann das Ergebnis. Und wenn es scheiße aussieht, dann werde ich eine Brille tragen. Eine große.
Das ist dann schon mal der Spoiler, der jetzt gerade kommt. Aber das heißt, wenn du sagst, so, du hast eine Faszination auf, ich habe das ja noch gar nicht, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen, ich habe mal mit einer Freundin drüber gesprochen, die so meinte, sie versteht immer nicht, warum Typen sich immer darüber aufregen, über Hair Loss oder so. Die können ja auch früh genug starten, sich mal irgendwie um ein bisschen was zu kümmern,
True.
Wo ich so war, hä, aber mit was denn? Also mit so Shampoo, was ein bisschen mehr machen? Und sie so, nein, es gibt voll viele Sachen, die man irgendwie machen kann, wo ich so gemerkt habe, ah, okay, damit habe ich mich nie auseinandergesetzt und natürlich ist ein Schönheitseingriff auch wieder was vermeintlich Weibliches, das ist nicht sehr heterosexuell, was du da gerade machst, als Mann ist es nicht männlich.
Mm. Hast du mich gerade Mann genannt?
Nein.
Drag Queen?
What? Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so große Angst, gerade irgendwas falsch zu sagen bei dir oder so, weil ich wüsste, du würdest mir das so in a concrete way sagen. Nein, aber ich meine nur gerade, dass eben sowas wie Eingriffe ja etwas ist, wo ich auch glaube, dass das bei, na, Männer sind jetzt gerade groß da drin in Transplantieren, würde ich sagen, aber um jetzt ein bisschen sich zu verjüngen, Haut zu glätten oder so, ist ja eigentlich gar nicht was groß, was irgendwie gemacht wird.
Also wir haben jetzt die, es ist eine neue Ära angebrochen, seit die sogenannte Undetectable Beauty so ein bisschen weiter verbreitet ist, also dass jetzt zum Beispiel, wir haben sehr prominente männliche Facelifts kürzlich gesehen, Brad Pitt zum Beispiel, hat ein neues Gesicht, der ist bei dem gleichen Arzt angeblich wie Kris Jenner, bei Steven Levine. Der hat halt gerade Kris Jenner diesen crazy Facelift verpasst, wo sie jetzt halt aussieht wie ihre Tochter.
Das ist wirklich insane.
Insane.
Das ist wirklich 72. Krass.
Genau, Dr. Steven Levine können wir uns alle nicht leisten, freuen wir uns aber sehr. Und da machen das jetzt auch Männer, die trauen sich dann immer mehr auch mal sowas zu machen. Aber zum Beispiel Bradley Cooper hat sich nur so eine Oberlidstraffung machen lassen und die ist zu doll. Und der kriegt jetzt dafür sehr viel Häme auch ab, dass die Leute sagen, du als Mann und so, wie kannst du denn? Das ist so eine goldene Regel eigentlich. Ganz viele Chirurgen sagen, dass sie bei den Männern alles, also ne, gerne Lower Facelift, gerne auch Unteraugenkorrektur, gerne auch an der Stirn Botox und Zeug, aber die Augen lassen wir besser in Ruhe, weil das feminisiert halt schnell. Das wird sehr schnell, sieht man dann ein bisschen gemacht aus.
Mhm.
Und Brad Pitt hat das ja gut gemacht. Jemand hat einfach die Fresse gerafft und alles hinter die Ohren getackert und das Auge haben sie in Ruhe gelassen.
Ja.
Ja, Bradley Cooper hat da, war da schlecht beraten.
Aber hast du da, also, wenn du das jetzt machst, also ich meine, ich glaube, das Erste, was ich zu dir gesagt habe, ist, denk dran, Face ID sofort, so dass dein Telefon dich erkennt.
Girl.
Merk dir deine Pins, damit du nicht einfach nur auf...
Naja, aber das ist ja generell ein Ding. Also mein Telefon erkennt mich die Hälfte der Zeit nicht. Also sobald ich Make-up im Gesicht habe, sagt mein Telefon, nö, kenne ich nicht.
Okay.
Wer ist die Frau?
Brauchst du dann auch einen neuen biometrischen Pass oder so, weil das biometrische Foto darin nicht mehr deiner Biometrie entspricht?
Also, I don't know. Also ich glaube, so drastisch wird das nicht. Vor allem, ich habe meinen Ausweis sowieso verloren, den kleinen,
ja.
Weißt du? Den Reisepass habe ich, aber das kleine Ding habe ich nicht mehr. Und dann habe ich jetzt auch gedacht, ich warte bis danach, bis ich neue Fotos mache.
Das ist doch cool.
Warte, bis das abgeheilt ist. Und dann gehen wir nochmal zum Fotografen.
Ja, ich finde das krass, weil ich habe, glaube ich, Ängste davor, aber ich bin auch, ich weiß gar nicht, wie ich mit Hyper, also ich habe auch eine Faszination dafür, aber ich merke das zum Beispiel auch so, ich kann sowas wie Body Horror oder sowas kann ich mir ja auch nicht anschauen, wo ja dann trotzdem auch so, sobald irgendwas demontiert im Gesicht oder am Körper oder sonst irgendwas, bin ich immer so, huh.
Ich bin da so
null drin und ich habe, Gott, ich ertrage mich doch selbst nicht mehr, Bobby, wenn ich das sage, aber kürzlich habe ich ein TikTok gesehen, wo jemand...
Ich freue mich über deine Consistency.
Ja, das ist wirklich schlimm. Wo jemand, also genau, diesmal geht es nicht um Gefühle, sondern es geht um Amanda Lepore.
Lepore.
Das ist auch schon wieder geil. Ich habe ein bisschen Ahnung, aber nicht so viel Ahnung. Weil die war, glaube ich, die erste Icon, die ich so in diese Richtung gesehen habe, wo ich dachte, Alter, krass, insane. Und das ist einfach nur jemand, der die ganze Zeit schreibt, oh my God, you're a real life doll. Also wie eine Puppe siehst du aus. Und oh mein Gott, who is she? She looks fantastic. Und jeder weiß natürlich, wer sie ist. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung von dem, was sie bisher gemacht hat.
Ja.
Aber ich weiß natürlich trotzdem, dass sie eine Ikone ist und einfach ikonisch aussieht schon mit einem. Aber das ist wirklich so, so wie damals in der Schule, als wir uns immer gezeigt haben, nein, die Katzenfrau hier, da ist ja Schönheitschirurgie, ist ja irgendwie, irgendwie abhandengekommen. Oder dass man selbst, dass Leute sagen, ich habe eine Lipfiller-Blindness oder so. Ja. Man manchmal so ist so. Aber ich bin trotzdem, habe ich was für die Extreme. Es gab zum Beispiel in meiner Zeit lang, bin ich so einer Real-Life-Barbie quasi gefolgt. Ja. So die auf einmal, wo die Brüste sind, immer riesiger geworden und die Lippen immer größer. Ja. Und ich fand das einfach so faszinierend, aber ich habe das selbst für...
So Bimbofication nennt sich das.
Wie heißt das?
Bimbofication.
Weil man alles größer...
Also das Wort im amerikanischen oder im englischen Sprachgebrauch heißt was ganz anderes als die rassistische Deutung im Deutschen. Bimbo ist eine Bezeichnung für eine Frau, die eben nichts sein will, außer Plastik, Puppe, Sex, Objekt, wo halt alles aufgeblasen wird in möglichst groteske Proportionen, um dann eben zu gefallen und benutzt zu werden. Ja. So habe ich es zumindest verstanden.
Ich weiß jetzt nicht, ob du Amanda jemals kennengelernt hast, mit ihr darüber zu sprechen, aber ist das bei ihr auch so der Fall? Oder was ist das einfach, also weil die Ästhetik, es ist ja ein, keine Ahnung, seit wann sie aussieht oder wann sie angefangen hat.
So. Also Amanda ist, also auf gar keinen Fall ist das Bimbofication. Sie hat halt, ihre Ästhetik war von Anfang an geprägt von Pin-Up-Dolls und von Comicfiguren. Also sie sagt selber, dass, wie heißt die von Roger Rabbit? Jessica Rabbit war ein großes Idol für sie. Sie wollte halt gerne so aussehen, sie wollte halt gerne so übertriebene, groteske Maße haben, eben auch so eine Taille, die man eigentlich nicht haben kann.
Ja.
Und die Titten dazu und die
Lippen. Wespentaille fasziniert mich auch.
Ja, die haben zwei ihrer Rippen gebrochen und dann werden die so, die Leute sagen ja, die werden amputiert, das stimmt nicht, sondern die werden quasi gebrochen und dann nach innen geschoben und im inneren Brustkorb nach oben geschoben. Dadurch hat sie halt diese krasse Taille bekommen. Amanda, also ich habe sie zweimal getroffen, glaube ich, einmal in New York und zweimal in Wien und einmal in New York, so rum. Und immer nur ganz kurz, ne, immer nur so hallo, tschüss, bla, die ist jetzt auch keine super social, ne, die hat keinen Bock mit Fans zu quatschen, glaube ich auch. Also sie war jetzt nicht unfreundlich oder so, die ist immer super süß und professionell, aber halt, hi, darling, hi, so redet die. Aber die ist süß, also die ist immer bereit, Fotos zu machen und freut sich immer, liked alles, wenn man immer irgendwie Amanda Lepore irgendwie taggt als Hashtag, weil als Melly und ich früher sehr dicke Lippen hatten, haben wir sie oft irgendwie getaggt mit oder haben nur alten Hashtag Amanda Lepore Lips oder Lepore Lips, dann freut sie sich immer und liked die Fotos und so. She's very cute. Die ist eine Transfrau, die, ich würde sagen, Anfang der 80er nach New York gekommen ist. Die war in einer Ehe mit einem Ehemann, der very abusive war und controlling und so. Und da ist sie irgendwann abgehauen, also hat ihre das bisschen Ersparte, was sie hatte und ihre Klamotten in den Koffer gepackt und ist irgendwie weggerannt aus dem Haus. Und ist dann in New York irgendwie quasi ins Nachtleben eingetaucht. Hat eine Zeit lang als Domina gearbeitet, von allem, was ich jetzt, also ne, ich improvisiere hier auch gerade aus dem Stegreif, versuche mein Wissen hervorzuholen. Und dann, also die ersten Male, wo ich sie so bewusst wahrgenommen habe, war im Dunstkreis der Club Kids. Also Club Kids waren auch eine Abspaltung quasi von der Drag-Bewegung quasi. Und das ist so Post-Warhol New York, haben die so angefangen, die Clubszene zu prägen.
Das ist doch auch das, wo Diane Brill dann.
Genau, Diane Brill war bei den, also Queen of Downtown, Amanda Lepore war eine Queen of Downtown, die kommen alle aus dieser Gruppe. RuPaul war da auch eine Zeit lang später dann adjacent dabei. Aber Amanda, wenn du so die alten, Michael Alec, das war ja der König der Club Kids, der dann auch seinen Dealer zerstückelt hat, über den ist der Film Party Monster, wer das gucken will, gibt es auch eine Doku, die schön ist. Wenn die wurden ganz oft in so Talkshows eingeladen, so Geraldo und so, so Daytime-Talkshows, wo dann die Freaks quasi Spalier also gelaufen sind. Genau.
So und bisschen, wir arbeiten nicht, wir gehen nur feiern. Und alle so, oh mein Gott, ihr seid so krank.
so da wie jetzt, Gen Z ist voll, hallo, ich bin Gen Z und ich möchte nicht mehr arbeiten. Die sind alle so furchtbar.
I'm taking a mental health day.
Was, du faules Schwein?
wie kannst du nur?
Ich habe ein Neopronom. Was soll das sein? Find's selbst raus. Das war falsch.
Da sitzt sie schon dabei, ja. Ne, zwischen Wallpaper und James & James und all diesen Leuten, die alle auf ihre eigene Weise Icons sind. Da sitzt sie schon dabei und da sieht sie noch ein bisschen anders aus. Also da hatte sie auch noch nicht so das Geld. Da hatte sie auf jeden Fall schon einen kleinen Kiefer, kleine Nase, große Lippen, aber halt alles noch ein bisschen weniger cartoonmäßig. Mhm. Und dann ist das über die Jahre wurde das mehr und dann hat irgendwann David LaChapelle, der Fotograf, sie als seine Muse quasi entdeckt und hat sie dann auch eben als Model immer wieder engagiert und dann wurde sie halt auch kommerziell erfolgreich. Ne? Dann hat sie auch irgendwie Kampagnen gemacht und so. Und dann wurde sie halt ein internationaler Star. Und der ist sie bis heute. Und die ist super, super lieb, super cute. Diane Brill ist ja mit ihr ganz doll befreundet. Die erzählt immer nur die süßesten Sachen von ihr. Also ja, Amanda ist very much a cutie. Wenn ihr Bock habt, es gibt einen wunderbaren Podcast von James & James, einem der Original-Club-Kids. Der nennt sich Night Fever, glaube ich. Gibt es bei World of Wonder auch über die App zu gucken oder zu hören. Und da war sie auch Gast vor kurzem. Und ne, dann erzählt sie so eine Stunde aus ihrem Leben, das ist faszinierend. Ja. Kann man gut hören und gucken.
Ja. Aber hat das bei dir jetzt dann trotzdem auch ausgelöst, also so, wenn du jetzt einen Facelift machst und so, dass du dann schon Interesse daran hast, in eine extremere Richtung zu gehen, optisch?
Nö.
Also kann man doch gar nicht vorstellen, wie du dann aussiehst. Ey,
ich
freue mich
richtig. Ich werde nicht anders aussehen als vorher.
Naja,
die Augenbraue ist ein bisschen höher und das hier ist hoffentlich glatt. Du bist
immer skeptisch. So, was habe ich gemacht? Vielleicht mache ich das einfach nicht gesagt. Was? Was, Barbie, was? Und du so, nein, tut mir leid.
nee, also ich hab
ich wirklich glaube, dass du einfach danach mit so einem Lippen, mit einer ganz in der Nase, die nicht mehr da ist, die Augen nur noch so da unten auch ganz
viel bewegen und so. Harald Glöckler.
Mann!
Genau.
Ja, kannst du eigentlich gar nicht mehr sprechen.
Ich wurde auch schlecht beraten. Oder gar nicht. Nee, also das wird minimal so. Ja. Und ich will auch nicht extrem aussehen. Also ich hatte eine Zeit lang, habe ich ja mir selber auch die Lippen gespritzt. Und das war dann bisweilen ganz schön extrem, muss man sagen. Da wollte ich aber auch, dass die extrem sind. Also ich wollte, dass die riesig sind und schräg und einfach way too much und very obvious. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr mein Ziel. Ich möchte jetzt einfach, dass das, was da ist, erhalten bleibt und also was ich mir schon gerne, ich hätte ja gerne eine FFS, eine Facial Feminization Surgery, das fände ich schon schön.
Da habe ich keine Ahnung, was das schon wieder heißt. Was
das ist genau eine Kombination ist. Von Eingriffen, wo einfach
das Beste von allem.
Männlich wirkende Gesichter femininer zu machen, indem halt, was weiß ich, der Kiefer verändert wird, der Brauenbogen abgeschliffen wird, so eine Sachen. Das mache ich natürlich nicht, aber das ist so, glaube ich, das Extremste, was ich mir vorstellen kann, neben einem Facelift, dass ich einfach das schön fände, wenn mein Gesicht einfach ein bisschen femininer wäre, aber I'm never gonna have the money, so fuck it, passiert nicht. Aber das jetzt kriege ich mehr oder weniger umsonst, insofern nehme ich das natürlich gerne
mit. Testimonial.
Ja.
Insofern, ja, da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass ich da wild aussehend zurückkomme. Das ist einfach, das ist ein relativ übersichtlicher, kleiner Eingriff, sind, glaube ich, relativ wenig Gefahren. Es muss halt nur eine Weile lang abheilen. Ich werde eine Weile lang ein bisschen lustig aussehen und es wird ein bisschen geschwollen sein. Das werdet ihr dann wahrscheinlich auch noch sehen. Aber damit hat sich dann der Lack und dann ist auch gut. Aber ja, I'm very excited about it.
Ich freue mich drauf.
Ja.
Weil ich mich für dich freue.
Ja. Nee, aber ich hatte diese Faszination immer schon. Also ich weiß gar nicht, Pete Burns, der Sänger von Dead or Alive, der hat ja auch irgendwann, der hat sein Gesicht so als Wohnzimmer betrachtet. Er sagt immer, wenn ihm langweilig war, früher hat er das Haus umgestellt, jetzt macht er das mit seinem Gesicht. Und das sah dann irgendwann auch ganz schön wild aus. Aber ich weiß nicht, ich finde diese extreme Form von Schönheit, finde ich wirklich schön. Also ich schaue das super gerne an und auch immer schon. Ich fand das immer faszinierend und ein Teil von mir will das natürlich auch, aber den lasse ich nicht an die Oberfläche, weil ich weiß, ich bin auch nicht dafür gemacht, so durchs Leben zu gehen. Ich muss nicht noch isolierter sein und nicht noch extremer und nicht noch fetischisierter und so. Das ist mir alles weird. Aber ich gucke es halt einfach wahnsinnig gerne an. Ich finde es total schön bei anderen.
Mhm.
Aber ja, das ist, ich habe vielleicht auch ein bisschen einen extremeren Geschmack. Das kann schon sein.
Ja, aber vielleicht ist es auch tatsächlich einfach ein von der Norm abweichen.
Hm.
Und ja auch schon sehen, so okay, wo weiche ich gerade ab? Aber es gibt Menschen, die das noch anders machen. Und das gehört ja auch immer dann, wie du halt sagst, okay, die Isolation, die das da mit sich bringt, weil du weißt, du wirst ganz anders konfrontiert. Hm. Und du brauchst deinen inneren Zirkel, glaube ich, dann sogar noch mal mehr und noch mal anders. Weil du einfach weißt, sobald du auf Leute stößt, die nicht zu deinem Inner Circle gehören oder nicht zu deiner sogenannten Bubble, weil das ist dann, glaube ich, wirklich vielleicht ja Bubble. Hm. So sogar so wie der eine TikToker, der Amanda nicht erkannt hat oder man so denkt, hey, aber das ist ja eigentlich was, womit man irgendwann, oder ne, sie ist eine Person, mit der man irgendwann, ich will nicht sagen konfrontiert, aber wo man schon so sieht, ah, okay, ja, ah, krass, okay, war eine Muse, war da und da irgendwie unterwegs.
Ist
aber
eine Muse.
Ist eine Muse, nach wie vor. Aber dass man, ja, ich glaube, damit nochmal mehr konfrontiert wird. So.
Ja, ich glaube aber auch, also ich kriege das ja auch mit Ivana zum Beispiel, ne? Ja, eine Frau, die in Berlin lebt, die halt auch extrem operiert ist. Ne, für die ist das auch so ein Kunstding irgendwie, die inszeniert das auch sehr und ist auf Instagram sehr aktiv und hat eine riesen Fanbase auch.
Ja.
Aber die postet auch oft Stories, was hier so im täglichen Leben passiert. Und du wirst halt wahnsinnig fetischisiert, wenn du halt extrem aussiehst. Ne? Mhm. Leute haben auch, da ist eine Hemmschwelle, die irgendwie nicht mehr da ist, weil die denken, wenn du.
Du wirst entmenschlicht.
Ja, du kannst irgendwie, ne, die können dich anders approachen, weil du halt irgendwie so aussiehst, dann stehst du quasi immer auch für Sex zur Verfügung oder bist irgendwie, man muss dich nicht behandeln wie einen normalen Menschen, sondern man darf halt irgendwie gleich mal irgendwie mit der Tür ins Haus fallen, quasi. Das ist schon teilweise sehr extrem, wie da so entmenschlicht wird. Und das ist ja auch, also auf einer ganz anderen Ebene, aber das ist eine Sache, die mir auch in Drag ständig passiert ist. Ne? Dass einfach die Art und Weise, wie Männer dir begegnen, die wirst halt reduziert auf ein Sexobjekt. Und ne, nach Consent wird da nicht so richtig gerne gefragt, sondern man packt halt erstmal an oder man holt erstmal was raus oder so oder schickt erstmal was. Wo ich ja nicht unbedingt immer was dagegen habe, aber dass das der Default-Modus ist, ne? Wenn du so aussiehst, dann darf ich dir so begegnen, das finde ich natürlich schon insane und wahnsinnig bedenklich.
Aber das hat sich geändert, oder?
Na, ich mache es halt einfach kaum noch.
Ja.
Bin kaum noch
gut, okay, sichtbar in Drag. Also. Dadurch, dass du ja eben, naja, profilbildlos unterwegs bist, obwohl wer weiß, wie sich das jetzt geändert hat. Aber so, nee, das ist, ich glaube jetzt gerade in dem Modus wirst du wahrscheinlich dann weniger Lust haben.
Das wäre aber lustig. So, man sieht mich nur total verbeult. Also Bock?
Hallo, hatte gerade ein paar OPs, ist egal, die Narben müsste alles gut gehen, so. Das wäre dann ja auch schon wieder irgendwie ein bisschen absurd. Ja, aber ich glaube, ja, klaro, über Fetischisierung kannst du natürlich ein Lied singen.
Ja, also überhaupt nichts im Vergleich zu ne, Leuten, die das täglich, also die das nicht an- und ausziehen können, sondern ne, Transfrauen zum Beispiel, können da was ganz, ein viel längeres, lauteres, größeres, valideres Lied von singen. Aber ja, das begegnet uns, glaube ich, allen.
Mhm.
Dass vor allem Männer da eine gewisse Schamlosigkeit empfinden.
Ja.
So, wenn du so aussiehst wie etwas, was ich eben nur aus fetischisierten Kontexten kenne, dann erlaube ich mir auch, dich so zu behandeln.
Mhm.
Und das ist ganz schön schlimm.
Ja. Und es dann auf einmal tatsächlich eher nur innerhalb der Community die Safe Spaces sind. Und das ist ja immer das, was ich meinte mit diesem, wenn eine Queen auf einer Party ist. Und ich voller Ehrfurcht da war und immer so denke, hey, wie kann da nicht die ganze Welt eine Ehrfurcht haben? Oder als ich zum ersten Mal erfahren habe, so dass dann vielleicht sowas so mit einem Taxi nach Hause fahren, so wo ich denke, ey, das ist der sichere Weg. Das ist ja genauso wie ich dann irgendwann lernen musste, dass es für meine Freundinnen nicht der sichere Weg war, mit einem Typen in einem Auto alleine nach Hause zu fahren.
Shocking.
Und ich aber dachte, hey, wir setzen dich in ein Taxi, dann kommst du ja gut nach Hause. Und dann so, ja, aber ich werde ja auch nee, ach, das war, weißt du, also so dieses, das irgendwann so zu lernen und zu checken und das dann irgendwann abzulegen. So ist es, glaube ich, ja auch genau innerhalb der Community genau zu sehen, wer, also genau, dass es da ja auch eben einfach einen Unterschied gibt. Und dass ich da anders passe oder ich halt hier gerne sitze und sage, ich werde heterosexuell gelesen, bin's null. Also das heißt, unter heterosexuellen Typen werde ich nicht heterosexuell gelesen. das ist also, um das auch nochmal ganz
unter
kurz klar zu sagen.
Vielleicht.
Genau, um da zu sagen, nee, Simon, der ist straight passing. Nein! Also, ja, ich kann das so vielleicht so innerhalb von Kategorien, die es als Homo vielleicht gibt, da ja, weil ich einfach dann da ein bisschen unscheinbarer aussehe oder sonst irgendwas. Aber das heißt nicht, dass ich in einer heterosexuellen Welt so bin. Obwohl ich da neulich, habe ich da mal mit, neulich ist auch gut, also ich habe da mal mit Laura drüber gesprochen, als wir Eisschlittschuhlaufen waren. Meinte sie auch nämlich so zu mir, Simon, jetzt ist dein
Eisschlittschuhlaufen.
Nee, wir waren, andere Art. Wir waren das Eisschlittschuhlaufen. Wir waren oft, nein, wir sind Schlittschuhlaufen gegangen. Und da meinte sie auch so, sag mal, jetzt ist dein Hetero-Knopf auch gerade wieder umgeswitcht. Als ich da war, um uns einzuchecken und die Schlittschuhe auszuleihen.
Hast du mal einen Macker rausgeholt?
Ja, da hat sie gesagt, das machst du oft. Und dann war ich so, stimmt, das ist tatsächlich, wenn ich mit ihr zusammen unterwegs bin oder wenn ich einfach so, und ich weiß, hier, ich organisiere, ich kümmere jetzt gerade, dann bin ich schon... Da bin ich nicht so, hi, genau, ich hatte bla bla bla, sondern schon, hallo, genau, wir hatten reserviert. Also ich mache das jetzt gar nicht so bewusst und ich habe da gar nicht so einen großen...
Code-Switching.
Ich habe da gar nicht so eine große Abstufung mit, aber ich habe das dann auch. Und ich habe das auch, wenn ich in ein Taxi steige. Es gibt ja auch diese ganzen, oh Gott, jetzt fange ich schon wieder an. Ich will nicht immer Referenzen von TikTok, aber ich will damit nur sagen, ich habe es jetzt nicht, ich könnte auch sagen, du, und das ist mir auch aufgefallen, wenn ich ins Taxi steige, ist das zum Beispiel so. Und das ist, ich könnte das zu meinem machen, aber es gibt natürlich diese unzähligen TikToks oder Insta-Reels davon, wenn jemand sagt, bye girl, see you, hi, yes, I need to go to Lake Michigan, no, blah, blah. Ja. Also wo Leute
Code-switchen.
Genau. Ja. Einfach, um das genauso zu machen. Und ich glaube, ich versuche das natürlich auch, aber ich würde niemals passen.
Aber Code-Switching ist doch, also ich finde das eine sehr, es gibt Leute, die rümpfen darüber die Nase und sagen, wie kannst du nur wechseln zwischen deinen Persönlichkeiten? Das ist es ja gar nicht, sondern wir als marginalisierte Menschen haben einfach gelernt, dass wir, um die Welt besser navigieren zu können und sicherer navigieren zu können, dass es für uns auch praktisch sein kann, einfach uns zwischenzeitlich ein bisschen anzupassen, um dann nicht Gefahr zu laufen, dass uns irgendwas passiert. Und klar ist das auch ein Privileg, das man nutzen kann, gerade als Mann, auch als weißer Mann, kurz mal in die Heteromann-Rolle zu schlüpfen, wenn man optisches Passing hat, um einfach einen leichteren Tritt im Leben zu haben. Ich finde das überhaupt nicht dramatisch, aber es gibt ja Leute, die es total schlimm finden, so als würde man quasi die eigene Zunft verraten oder so, wo ich auch denke, Leute, atmet mal tief.
Ja, genau. Also ich glaube, da gibt es gerade, also ich glaube, darüber können wir sprechen, wenn die Welt eine andere ist. Hm. So. Aber natürlich ist es ja, und da kann man natürlich sagen, check dein Privileg, ja.
It also, is a privilege.
Es ist sure. Eins, check. So. Und es ist aber tatsächlich was, wo ich gemerkt habe, ich mache das ja gar nicht erstmal bewusst. Hm. Aber jetzt natürlich mit dem Bewusstsein, was ich dafür habe, mache ich es natürlich noch bewusster. Hm. Oder da ist mir dann klar, ach so, ich mache das. Ich mache das auch, wenn ich in der Bahn stehe und da ist ein Typ, der richtig aggro ist. Hm. Da überlege ich mir auch, wie stehe ich hier gerade, wie sitze ich hier gerade. Ich möchte nicht das Opfer sein, weil ich das genau weiß, wie es ist. Da weiß ich, wie es ist, auserwählt zu werden. Hm. Leider nicht. Ich möchte der Auserwählte sein in Liebesdingen, aber nicht als Opfer. Hm. Aber da weiß ich natürlich ganz genau, wie das ist. Da weiß ich auch ganz genau, wie ich gucke, wo ich hingucke, wo ich nicht hingucke. Hm. So, dass ich eher darauf warte und andere Leute anschaue und schon Blickkontakt vielleicht zu anderen Menschen aufbauen, um zu denken, du könntest. Hm. Du könntest jetzt hier aufstehen, gerade ich nicht. Weil sobald ich mein Maul aufmache, ist die Fassade, die ich mir aufgebaut habe, die ist weg.
But they don't know that.
Ja,
die sehen den 1,98 großen, breitschultrigen Simon und denken sich,
Typen. Und nicht der sagt, rette hey, uns auf. Doch mal.
Lass das.
Jetzt lass ihn in Ruhe.
Er ist schwul.
Na und? Aber das ist, ja, also ich meine, ich war jetzt nie in so einer brenzligen Situation. Ich glaube auch, gut, vielleicht lehne ich mich aus dem Fenster, wenn ich das sage, aber ich glaube, ich würde anders einschreiten jetzt, aber immer natürlich auf ein zu schauen, wie es gerade ist, als ich, wissen viele nicht, ich war in Paris gewesen. Und da gab es,
Luftgold, das habe ich gedacht, jetzt kommt wieder New York, aber nee. Es ist diesmal Paris. Okay.
Genau, diesmal ist nochmal Paris, aber wie gesagt.
Willst du spannend machen.
Oh, Barbie, ich brauche Urlaub, ich kann nicht mehr. Nein, siehst du, damit muss ich auch aufhören. Ich habe gemerkt, das regt ja Leute auch auf, wenn die sagen, also guck mal, auch da, naja, egal.
Flaunt your privilege. Ja.
Ist so, aber naja. Da war jemand in der Bahn, der war so aggressiv. Mhm. Der war aber auch größer als ich. Der hat gegen die Türen gehauen, der hat gegen die Fenster. Und das war dieses, ich komme an und ich war so, ich brauche kein Taxi, ich weiß, wie der öffentliche Personennahverkehr funktioniert. Ich habe alle Apps drauf und lieb das ja, wenn ich einfach so tue, als wäre ich local. Als würde ich weiß schon ganz klar, ich muss das Handy dran halten. Piep! Und dann komme ich rein und dann ist alles gut. Und so war ich da dann gerade auch unterwegs und stand da wieder, habe einer Frau geholfen, offensichtlich einer Touristin, ihren Koffer reinzubringen, die gesagt hat,
Mercy.
Und dann dachte ich so, da sage ich lieber gar nichts, weil dann bin ich der Franzose, der schweigt. Also da war ich so, okay, ich bin gerade durchgegangen, French Passing. Und dann, ich kenne mein Privileg. Mhm. Und dann war aber jemand mit an Bord dieses Zuges, der so aggressiv war und schon auch so schlimm mit ein paar anderen Leuten war. Dieser Zug war voll. Und da habe ich auch wieder so, da war ich so, Zivilcourage gerade. Und ich war so, nee, weil jeder hier gerade sitzt und sich denkt, der bricht mir das Genick.
Ja, und auch, also oft ist es ja auch gut, wenn man den Kopf runterhält in solchen Situationen, um es nicht eskalieren zu lassen. Ne? Mhm. Weil so haben wir vielleicht die Chance, dass der Typ aussteigt bei der nächsten Station und niemandem was getan
genau.
hat.
Genau, die nächste Station war leider 10 Minuten, weil right. dazwischen
aber
war
wenn ich
kein...
Jetzt, bevor es schlimm wird, bevor es wirklich brenzlig wird, aufstehe und was sage, eskaliere ich die Situation. Und da hat dann eventuell haben da mehr Leute dann Schaden von, als wenn wir es jetzt einfach... Wenn wir versuchen, es erstmal auszuhalten.
Mhm. Und das war auch
solange er niemanden angegriffen
genau,
hat.
Genau, genau, genau. Es war auch nicht so, dass jemand angegriffen wurde, also mit Worten auf alle Fälle. Ich habe ja nichts verstanden, auch wenn ich, wie gesagt, die Leute dachten, ich wäre, aber ich war nicht. Ich habe kein Wort verstanden von dem,
toll,
was er gesagt hat.
Toll, dass du dir in die Köpfe gucken kannst, dass die alle, die haben alle gedacht, ich bin Französin.
Jeder dachte, wer ist die geheimnisvolle Stimme? In Paris habe ich sie noch nie gesehen.
Madame de Mer. Toll.
Das war wirklich... Ach, guck mal, das ist doch in Deutschland, genau. Ist das nicht Frau Dömer aus Berlin? Nein, hier ist die Madame de Mer. Das,
Mademoiselle.
Mademoiselle. Das ist auch einfach nur stark. Also, da stand ich da als Mademoiselle einfach gerade eben. Stand ich da einfach. Nein, aber da wollte ich nur eben genau dieses. Da war ich auch so, okay, wer ist dem hier eigentlich gerade gewachsen?
Ja.
Und ich dachte, der Einzige, also körperlich wäre ich das.
Ja.
Das war so, aber auch da habe ich wieder so diesen.
In der Zombie-Apokalypse wärst du aufgeschmissen.
Sofort.
Wir werden alle aufgeschmissen.
Ich überlege ja manchmal, mit wem kann ich mich zusammentun? Für wen wäre ich eine Bereicherung?
Bin ich in deinem Team?
Ja.
Oh, ich bin nicht in deinem Team.
Doch, du bist auch.
Nein, bin ich nicht. Ich hab's
nein,
gesehen.
Sag mal, das war jetzt gerade als Simon. Witz. Als Witz habe ich das jetzt gerade gemacht. Aber überlegst du das nicht manchmal?
Wenn du so reagierst, war es ein Witz.
Oh, sag mal. Kennst du Leute, die was ganz Gemeines sagen und dann auch sagen, hey, war ein Joke?
Ja, kenne ich.
Nein, aber so war das bei mir. Bei mir war das jetzt nicht so gemeint, dass es so war, sondern ich wollte nur die hallo, ist ein Comedy-Podcast.
Ja,
hier. Hier geht's nicht um irgendwie.
Low-hanging fruit, my friend.
Nein, aber es ist trotzdem ich bringe da nicht viel rein, aber genau, ich wollte eigentlich sagen, ich bringe eine gesunde Wut mit, glaube ich, die ich früher nicht hatte. Mhm. Auch, guck mal, das hat sich ja eben schon genau dadurch gezeigt, wenn wir irgendwo sind und jemand sagt, ja, frag ihn doch und auf dich zeigt. Und ich einfach schon, da kommt schon der Dampf aus den Ohren geschossen gefühlt, sodass ich manchmal in manchen Situationen merke, auch da bin ich so richtig, komm noch. Jetzt mal, aber ich weiß gar nicht, wie, also ich will es gar nicht drauf anlegen, weil ich will mich da nicht höher stellen, weil mir diese Situation in der Bahn eben schon gezeigt hat, nee. So. Und da war das, ist es übrigens so ausgegangen, der Typ, ein Teil des Abteils ist auf die andere Seite gegangen, der hat gegen die Türen gehämmert, ist danach ganz unbeirrt rausgegangen, als wäre nichts. Und dann sind die Ersten aber schon zu den Bullen gerannt, die auf dem Bahnsteig waren, um zu sagen, Achtung, hier ist... Das war gerade uns allen nicht geheuer, was da gerade passiert ist.
Paris ist da echt crazy. Also ich habe jedes Mal, wenn ich in Paris war, ist irgendwas passiert. Also als Kind nicht, aber jedes Mal, wenn ich als erwachsener Mensch in Paris war, ist irgendwas passiert. Mhm. Einmal hat mein Partner auf die Fresse bekommen, einmal haben wir irgendwie ist ein Fotoshoot von so einem lustigerweise deutschen Obdachlosen komplett auseinandergenommen worden. Mhm. Der hat irgendwie, also ne, der hat uns wirklich den kompletten Catering-Tisch umgeschmissen. Wir haben in so einem Park fotografiert und hat dann irgendwie da die Leute angegriffen. Dann sind die Bullen sind ja überall da mit diesen Maschinengewehren auch seit Charlie Hebdo. Und dann haben die den da zu 8, glaube ich, mussten die den auf den Boden schaffen und haben ihn dann da getasert. Das war ganz schlimm. Und haben ihn dann irgendwie mitgenommen.
Ja.
Aber ja, es ist jedes Mal ist irgendwas, wo ich auch
Paris
denke.
Paris is burning.
Naja, there's a lot of crazy people in Paris. Mhm. Die haben vor, ich weiß gar nicht, 10, 15 Jahren haben die, glaube ich, ganz viel Gelder gestrichen für psychiatrische Einrichtungen und ne, die Leute sind halt alle jetzt auf der Straße und frönen da dem Wahnsinn und ne, sind nicht behandelt und das ist natürlich furchtbar und dramatisch, aber ja.
Ja.
Da sieht man, was passiert, wenn an den falschen Stellen gespart wird.
Ja, aber das ist ja genau das, was ja eh oft und viel passiert und das ist ja genau dieses, wo wird zuerst gespart. Und es geht ja auch genau darum, eben so wie du gerade schon sagst, die Dominanz von der Polizei, die auf einmal überall steht und genauso dieses, also wenn die da bewaffnet mit ihren, also es ist ja diese Machtdemonstration, das ist ja ganz klar, wen trifft's als erstes. Und es ist ja eben genau, also weil dieser Mensch, der das Set da auseinander nimmt, klar muss man in dem Moment irgendwie dem Einhalt gebieten, aber es ist da natürlich nicht, was ist das für ein Bild, wenn da 8 Typen mit Maschinengewehr irgendwie kommen, jemanden runtertasern und man danach weiß, ah, dem wird es danach auch nicht besser gehen,
nee.
Weil genau die Gelder
geholfen dafür, wird dem halt nicht.
Genau, sondern das ist so wie damals, wo jemand sagt, der kommt jetzt in die Anstalt und man einfach so sagt, ach so, nee, Leute, die gehören jetzt weggesperrt, weil sich direkt drum gekümmert wird, irgendwie die Ursachen zu bekämpfen oder ein Miteinander zu fördern oder was auch immer und auf welchen Ebenen das dann nun immer ist.
Aber ja, es ist halt wie immer der falsche Ansatz, also das heißt wie immer, aber wie so oft der falsche Ansatz, dass man irgendwie an den Symptomen rumdoktert und die halt irgendwie immer wieder abschneidet, schmerzhaft, anstatt sich auf die Ursachen zu besinnen, was in langer Sicht, sage ich als Wirtschafts- und Politikwissenschaftlerin, auf lange Sicht günstiger wäre, ne? Würde man die Ursachen besser bekämpfen und würde man das Geld dahin investieren, man müsste sich nicht so viel mit den Symptomen dann rumschlagen und man hätte irgendwie wahrscheinlich ein friedlicheres Stadtbild, ein freundlicheres Stadtbild und müsste weniger Leute die ganze Zeit von der Straße holen, einknasten und Sicherheitsmaßnahmen hochschrauben. Aber vielleicht ist das ja auch nicht das Ziel, dass es allen besser geht.
Naja. Preach it to the choir.
Verschwörungstheoretikerin-Podcast, guten Tag. Mein Name ist Breakout. Ja, ich weiß gar nicht, also das ist für mich, ich empfinde Paris, also ne, wenn die Leute sagen, ah, die Stadt der Liebe und die Stadt der Mode und die Stadt von bleh, das ist leider immer nicht das Paris, was ich erlebt habe. Das Paris, was ich erlebt habe, ist irgendwie immer ganz schön nasty. So. Also schön, ist eine total schöne Stadt, gar keine Frage. Und Essen natürlich auch toll, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich da bin, ich gucke dreimal mehr über die Schulter als sonst wo. Und London ist ja jetzt auch nicht safe, aber in Paris habe ich immer das Gefühl, da habe ich Schiss.
Ja.
So. Also auch, dass als ich damals mit meinem Partner, mit meinem Freund, mit meinem Mann, wir waren dafür, wann war das? 98 sind wir da über den Place de la Concorde, glaube ich, gelaufen. Wir haben noch nicht mal Händchen gehalten. Uns kam einfach ein Typ entgegen, hat ihm, ohne irgendwas zu sagen, einfach mit der Faust in die Fresse geboxt und ist weitergelaufen. Und ich glaube, er hat noch irgendwie PD gerufen, aber vielleicht auch nicht. Aber das war's. Und wir standen da und waren beide so, er hat geblutet und wir waren beide so, okay, krass. Welcome to Paris.
Ja, ich glaube, das ist ja aber nach wie vor immer noch meine Angst. Ich glaube, das ist auch was, weshalb ich nicht, noch eine Ausrede, weshalb ich denke, ah nee, vielleicht nicht daten. Weil ich dann so denke, stell dir mal vor, ich hätte jetzt einen Boyfriend und ich wäre mit dem in der Öffentlichkeit. Ich wäre ganz schlimm. Ich glaube, ich würde jegliche Form der Zuneigung, ich glaube, das wäre irgendwann was, also erstmal fände ich es schlimm, wenn mein Partner so wäre, sondern in meiner Vorstellung bin ich das. Derjenige, der sagt, nee, mach nicht. Nee, nicht jetzt hier Händchen, nee, kein Küsschen, nee, nicht hier, bla, so, ich bin so angstgesteuert.
Obwohl dir noch nie was passiert ist.
Ja, weil mir noch nie was passiert ist.
Weil dir noch nie was passiert ist, hast du Angst.
Nee, also genau, also auch ein, obwohl mir noch nichts passiert ist, kann man auch sagen, aber mir ist noch nichts passiert und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich durch dieses Code-Switching?
Ja.
Ich glaube, weil ich das alleine so gut für mich beherrsche, ist das was ich glaube, würde der jetzt wer Zweites mit dazukommen.
Der das nicht macht.
Genau, das fände ich.
Der versaut dir die Tour.
Nee, das fände ich einfach, zu viel Angst habe.
Ja.
Oder dann so denke, oh nee, oh, ich will das gerade. Aber ich bin auch froh, dass ich nicht mehr so einer bin, der, wie früher gesagt hat, na, es provoziert. Weißt du, also so, das ist ja auch dieses internalisierte, wo ich sagen würde, es ist gewesen. Aber was ja trotzdem immer noch da ist, so dass ich denke, ich möchte keine Angriffsfläche bieten. Ich möchte den Leuten keine Entschuldigung geben, ihre Aggression an mir auszulassen. Und so, wenn ich das so höre, wenn du das schon so aus Paris sagst und man achtet oder du hast darauf geachtet oder selbst aus dem Nichts heraus kommt irgendwie irgendwas, würde ich trotzdem vielleicht oder hätte ich in einem anderen Zustand als jetzt vielleicht immer noch eine andere Begründung gefunden und hätte gedacht, das ist weil. Vielleicht habe ich da doch kurz, vielleicht gab es ein Getue von meiner Seite, was nicht hätte sein müssen. Vielleicht habe ich einen Anlass gegeben dafür und ich aber so denke, ich möchte kein Opfer sein.
Ich habe das spannend, dass du das sagst. Ich habe das mit Melli ganz oft gehabt früher. Die war ja früher im Alltag sehr, sehr visible auch queer. Ne? Also ich meine, die langen Haare hat sie ja immer noch, aber sie hatte sie früher im Alltag auch immer Make-up drauf und immer Mascara.
Ja, die war immer die Melli.
Ja, und ne, heute macht sie das im Alltag ja kaum noch oder gar nicht. Eher, aber damals halt immer und die war halt auch immer auf Krawall gebürstet. Ne? Also die hat halt, ne, die ist ja kommt ja aus Telto so und die, also ne, Nazi-Kraf, die musste von Teenager-Beinen an, war sie immer very visible und musste immer auch kämpfen und sich verteidigen. Und ich sag's immer gerne so als halber Witz, aber ist so, die schreckt halt auch von der körperlichen Auseinandersetzung nicht zurück. Wenn die jemand komisch anpöbelt, dann pöbelt die doppelt so laut zurück und hat auch gleich den Schlüssel in der Hand und macht sich bereit so. Weil gelernt.
Ja.
Und das war natürlich, wir waren eine wilde Mischung zusammen, ne? Weil ich die halt so viel auf die Fresse bekommen habe, die halt genau die andere Richtung gegangen ist, nämlich nicht Gegenangriff, sondern Opfer klein machen, warten bis vorbei ist, hoffentlich bald. Für mich war das immer Horror, mit der unterwegs zu sein, was weiß ich, im Supermarkt tagsüber, weil jedes Mal, wenn uns jemand nur einen schrägen Blick zugeworfen hat, was willst du? Was guckst du? So, und ich war schon so, sei doch ruhig, muss das jetzt, kannst doch einfach mal weitergehen, warum gehst du nicht einfach mal weiter? Also ne, ich habe innerlich, das war mein innerer Monolog, ich habe es nicht laut gesagt, innerlich habe ich gedacht, okay, du provozierst das aber jetzt auch, warum provozierst du das, warum springst du darauf an? Das ist natürlich der falsche Ansatz, ne? Good for her, dass die sich gerade macht, dass die den Rücken gerade macht und den ganzen Typen die Fresse bietet. Ja. Good for her, dass die den Laden zusammenschreit, dass die der Tussi an der Kasse, die dann irgendwie, was weiß ich, und heititai und so eine Scheiße sagt, dass sie sofort sagt, ich will den Manager sprechen, wir holen mir den hierher. So. Mir war das zu viel. Und ich schäme mich im Nachhinein dafür, dass ich so eine scheiß Freundin war. Mir war das aber zu viel. Ich wollte keine Aufmerksamkeit. Ich wollte gerne, wie gewohnt, wie ich gewohnt war, ne, Blick senken, dran vorbeigehen, gar nicht drauf reagieren, das an mir vorbeiziehen lassen. Und Melly hat nicht mehr auf die Fresse bekommen als ich in dieser Zeit, ne? Nämlich gar nicht. Wir haben beide nicht keine körperlichen Auseinandersetzungen mehr gehabt in dieser Zeit. Aber die ist mit geradem Rücken nach Hause. Die ist, ne, ist ins Bett gegangen und hat sich nicht wie ein Opfer gefühlt, wie ein Feigling, der irgendwie mal wieder einen Schwanz eingekniffen hat. Das war, also, ne, ich ziehe da sehr, auch im Retrospektiv immer sehr den Hut vor ihr, weil die halt einfach, die hat sich das einfach nicht bieten lassen. Nie. Und auch heute immer noch nicht. Also, ne, sie wird jetzt weniger oft angebellt, weil sie halt einfach kein Make-up mehr trägt, weil sie nicht mehr so visible ist. Aber ich kenne sehr gut dieses Gefühl vom Danebenstehen und sich denken, oh, muss das jetzt sein? Lass doch mal.
Aber das hat sich bei dir auch geändert, oder?
Also, I hope so. Ich weiß es nicht. Also, ich für mich ja. Ich bin für mich, also, ne, ich habe mich ja irgendwann entschieden, dass mir mich authentisch fühlen wichtiger ist als körperliche Unversehrtheit. Muss man ja so sagen, wie es ist. Und ne, bin jetzt hier in meinem Alltag noch visible, noch mehr visible als vorher durch das Make-up und so. Betreibe trotzdem auch immer noch Code-Switching. Also wenn ich in der Bar sitze, in der Bahn sitze und da sitzt, kommt jemand rein, wo ich weiß, ne, gucke ich schon, irgendwie habe ich, ist meine Brille, habe ich eine Brille, die ich aufsetzen kann, damit dann vielleicht das Make-up nicht so doll sieht oder so. Ne, ich versuche schon irgendwie, oder kann ich die Nägel ein bisschen verstecken oder so einfach. Also ne, ich bin nicht, ich will nicht provozieren, ich will einfach nur ich selbst sein dürfen in der Öffentlichkeit und versuche damit durchzukommen. Unversehrt. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt wäre in der Situation, wenn jemand wirklich wieder diese Art von Aggression uns gegenüber oder mir gegenüber an den Tag legt. Weiß ich nicht, ob ich wieder in die Opfernummer rutschen würde automatisch oder ob ich vielleicht anders wäre. Ich möchte glauben, dass es anders wäre, but I don't know.
Ja.
Das ist mir Gott sei Dank lange nicht passiert.
Aber das ist ehrlich gesagt genau das ein bisschen so, das, was ich glaube, ich habe, also wo ich mir selbst wünsche, dass dieser Prozess da ist, aufzustehen, wenn was ist, mir diese Paris-Thematik gezeigt hat, gerade gar nicht, so. Aber das war auch wirklich krass, war einfach voller Wagen und der ganze volle Wagen war so, okay, wir müssen aushalten. Das war so, weil da war ja schon jemand aggressiv, also wenn das schon körperlich gegenüber einer Tür wird, wie hoch ist dann quasi der Weg zu einem Menschen, zu jemandem, der daneben steht. Aber das hat mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht und aber auch tatsächlich gerade nochmal kurz dieses, wäre das tatsächlich so oder ist es für mich eine Excuse, um keine Beziehung zu haben, auch zu sagen, ach so, nee, da müsste ich ja in der Öffentlichkeit.
It definitely is an excuse.
So, weil ich aber auch kein Problem damit hatte, mit den letzten Dates, die ich hatte, um da jetzt auch nochmal kurz ehrlich zu sein oder um diesen Gedankenprozess ein bisschen zu Ende zu bringen, mit denen habe ich es geliebt, auf der Straße rumzuknutschen. Weil ich aber auch gedacht habe, kommt doch. So, ich weiß gar nicht, was ich da dann gemacht hätte. Aber ich einfach, glaube ich, in dem Moment für mich so dachte, ach krass, ich bin gerade an einem Punkt, an dem ich gerade kein Problem damit habe, hier auf einer Straße mit einem Typen rumzuknutschen. Halleluja, endlich mache ich es mal. Endlich mache ich das, weil ich schon so lange mich danach sehne, das gerne möchte. Und ich aber zurückdenke an eine Zeit vor Therapie oder auch vor dem mit mir selbst, vor dem mit einer internalisierten Homophobie auseinandersetzen. So, wenn ich daran zurückdenke, wo ich dachte, scheiße, jetzt will er mich küssen. Und ich habe schon gespürt, wie ein Tritt, wie irgendwas, irgendwas von hinten kommt, irgendwas. Es ist ja nicht passiert, aber ich war in dem Moment so gar nicht bei meinem Gegenüber und bei dem, was gerade passiert, obwohl ich doch schon den ganzen Abend darauf hingefiebert habe, mit jemandem rumzuknutschen. Ah, da in der Ecke war das okay, auf offener Straße aber nicht. So. Und dann ist aber steht dem gerade wirklich genau das Gegenüber, wo ich so denke, nö, halt, stopp, die Typen, mit denen ich, die Dates, die ich hatte, die, mit denen ich rumgeknutscht habe, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und auch gerne so, ja, guck doch, mir doch scheißegal. Also, ja.
Nee, ich erinnere das auch, dass das die Momente, wo es mir dann, also A, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, der wilde Russe, mit dem ich mal was hatte, mit dem dann abends Arm in Arm über den Alex zu laufen in Drag und ne, die Leute, die erst, ey, guck mal, Transe, Und sobald sie dann den Typen gesehen haben, waren sofort, ja. war man stumm.
Ich glaube, das ist auch eher mein
das
Wunsch.
Das war geil. Ja. Also einfach nur die zu sein, die weiß, ich werde hier beschützt und ich habe einen Typen, der größer ist als ich und der hier alle platthauen kann, wenn es drauf ankommt. Das war natürlich eine geile Sache. Also da habe ich mich sehr als Frau gefühlt. So, ich dachte, Beschützer, toll. Klischee. Aber das finde ich natürlich toll. Aber ich glaube, generell irgendwann die Realisation zu haben, ich brauche gar keinen Beschützer, sondern ich bin auch genug. Da, so, ne, kommt doch und versucht's mal. Das Schlimme ist ja, dass diese Art von Fantasiererei, die anfängt, wenn einem sowas mal passiert ist. Ich hatte ja dann, dadurch, dass das immer wieder passiert ist und niemals jemand irgendwas gemacht hat, damals, sich niemand eingemischt hat, auch die Erwachsenen nicht, habe ich so eine Fantasterei angefangen in meinem Kopf, dass ich gedacht habe, die sind überall. Also ich hatte richtig Verfolgungswahn. Ich hatte damals ja eine Freundin auch, oder ich war vielleicht schon nicht mit meiner Freundin, auf jeden Fall war ich bei denen im Haus, abends, ne? Und das war die hatten so eine Villa, so eine Kleinstadtvilla, also jetzt nichts Dolles, aber so ein Einfamilienhaushalt, mit so einem Vorgarten und so einem Zaun und so einer Tür und so am Zaun. Und trotzdem saß ich bei der alleine im Wohnzimmer und hatte Panik, dass die jetzt hier reinkommen. Weil, ne, und das zeigt mir so retrospektiv, wenn ich über diesen Moment nachdenke, zeigt mir das, okay, ich hatte total eine realistische Einschätzung davon verloren, was die auch für eine Macht haben, weil einfach niemand was gemacht hat. Ja. Deswegen waren die in meinem Kopf so übermächtig und so unbezwingbar, dass für mich das völlig, also absolut außerhalb des Möglichen gewesen ist, mir vorzustellen, ich könnte mich denen entgegenstellen oder ich könnte da irgendwie ein Standing haben oder eine Chance haben, wenn schon alle Erwachsenen das auch nicht können. Und ich glaube, das habe ich Gott sei Dank wohl verloren. Ne? Ja. Dass wenn mir heute, ich meine, wie alt waren die? 13, 14, ne? Wenn mir heute so drei 14-jährige Piefkes da vor die Nase laufen würden, wie ich mach's platt, würde ich wahrscheinlich auch hoffentlich in der Lage sein, da drauf zu hauen. Ja. Oder ne, mich irgendwie zu wehren. Oder oft musst du ja gar nicht drauf und auch reicht ja einfach laut genug zurückzuschreien, dass die schon klein beigeben und wegziehen. Ja. Auch das habe ich von der Melli gelernt. Ne? Also das ganze Mackergetue von wegen, ich bringe dich um, ich schlitze den Hals auf, was weiß ich. Wenn du genauso zurückbrüllst, haben die nämlich auch Schiss. So, die wollen es auch nicht drauf ankommen lassen. Man denkt das nur immer. So.
Aber genau, der Lautere. Also ja, ist klar. In dem Falle dann
klar. Und in dem Moment, wo du aber auch dann dich als Opfer zu erkennen gibst, das klingt jetzt schlimm, aber in dem Moment, wo du halt nicht zurückbrüllst, wissen die halt auch, sie können es drauf ankommen lassen und machen es dann oft auch eher, als wenn du gar nichts machst, als wenn du zurückbrüllst.
Ja.
Das habe ich, wie gesagt, von der Melli gelernt. Die Melli schreit immer zurück und dann passiert nichts. Wo ich denke, das ist ja faszinierend.
God bless. Wirklich. Also, ja, aber das ist, ich kann es mir richtig vorstellen. Ich mich aber auch frage, ich glaube, das wäre auch ein Prozess. Ich frage mich gerade, wie würde ich mich heute fühlen? Wäre ich mit jemandem wie Melli damals heute unterwegs? Ich glaube, da wäre das auch so, wenn wir uns gegenseitig hochpeitschen, was kiekst denn, was denn da, bla 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 bla. In meiner Fantasie. Frage mich, ist das tatsächlich so? Aber ich würde es mir wünschen. Ich wünsche es mir für mich, ich wünsche es mir für dich, ich wünsche es mir für jeden Menschen, weil das ist so dieses raus aus dieser Opferrolle. Also wobei ich ja auch bei mir fairerweise sagen muss, habe ich jemals richtig aufs Maul bekommen? Nein. Bin ich trotzdem angegangen worden? Auch körperlich ja. Aber es war nie so, dass ich sagen würde, ich bin richtig da verprügelt worden. Deshalb war das war ja mein Therapiethema, dass ich mir dachte, ja, war ja nicht so wild bei mir, war bei anderen schlimmer. Und meine Therapeutin mich gefragt hat, ja, aber was wäre denn für sie schlimm gewesen? Und ich denke, ja, es war ja trotzdem schlimm. Sie so, dann sagen sie es. Sie sagt, ja, es war schlimm. So, und das ist so ein, und das hilft. Und ich glaube, jeder hat so seinen anderen Weg. Aber was am Ende verbindet, ist dieses zu denken, man ist in einer Opferrolle und man sich aber trotzdem erlauben darf, okay, wie lange ist es her, das, was passiert ist? Wo stehe ich gerade? Und diese Stärke strahlt man dann vielleicht auch anders aus, was jetzt nicht heißt, dass man durch die Welt läuft und jeden anpöbelt und sofort aufs Maul haut, aber trotzdem mehr an sich glaubt. Weiß ich jetzt auch nicht, wie weit das dann Sinn macht, wenn es hart auf hart kommt, aber ist vielleicht kurz ablegen zu glauben, dass das an jeder Ecke, nee, es kann ja trotzdem, ich weiß es nicht. Ich habe hier gerade keinen Punkt, den ich machen kann. Oder?
Also ich habe gelernt, dass meine wahnsinnigen Ängste, was meine Sicherheit als queere Person in der Öffentlichkeit angeht, dass die ganz schön überspannt waren. Also ich hatte eine viel größere Angst, als die Realität mir jetzt im letzten Jahr mit Make-up in der Öffentlichkeit tagsüber gezeigt hat, dass ich die hätte haben müssen. So, ne? Weil in meiner Wahrnehmung war es ja wirklich, ich verlasse das Haus zu sichtbar und ich werde sofort. Also ne, es kann, vielleicht dauert es eine halbe Stunde oder so, aber gerade wenn ich mit den Öffentlichen fahre, früher oder später, wenn ich auch mit meinem Alex muss, ne, kann ich eigentlich mich darauf verlassen, dass ich zusammengetreten werde. Und es ist nichts passiert in diesem Jahr. Das heißt nicht, dass es ungefährlich ist, das ist es auf gar keinen Fall. Wir haben immer wieder Fälle jetzt, gerade erst vor 2-3 Wochen, wenn ihr diese Folge hört, ist wieder eine Meldung, gegenüber Instagram, wo ein junger Mann böse zusammengetreten worden ist, weil er schwul ist, bei so einem Date, Grinder-Date.
Ja, was es nicht gab. Genau, war heterosexuell, der sich da reingeloggt hat, um einfach Schwule zu klatschen.
Genau, wie damals Occupy Pädophilia, ne? Ja. Die Russland-Gruppe, wegen der ich mir berühmterweise die Lippen zugenäht habe. Also diese Scheiße passiert die ganze Zeit. Das ist nur nicht so dramatisch, wie ich gedacht habe, dass es ist. Mhm. Und das ist eine ganz gute Lektion gewesen, aber gleichzeitig habe ich jetzt trotzdem immer ein Pfefferspray dabei, weil ich halt auch einfach nicht unvorbereitet sein will und auf meine körperlichen Kräfte will ich mich jetzt nicht verlassen, weil I don't know how to fight.
Ja, eben. Ja.
Nee. I'm a lover, not a fighter.
Oh Mann, ey. So, also wir sehen uns, hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Du, ich lasse die Folge, lass sie nachwirken.
Mit neuem Gesicht.
Mit neuem Gesicht. Folgt uns gerne bei Instagram und TikTok. Bewertet uns, teilt uns und genau, bis nächsten Donnerstag, wenn ihr mögt.
Bis nächsten Donnerstag.
Tschüssi.
Tschüss.